Ja, zum Thema Desintegration hast du, wie gesagt, schon Artikel für die Jalta geschrieben, schon Theater organisiert und einen ganzen Kongress dazu mitorganisiert. Warum ist es jetzt Zeit auch noch für ein Buch?
Naja, ich würde ja sagen, dass zumindest die Sachen, die im Theater stattgefunden haben, also die künstlerischen Arbeiten, eher flüchtig sind. Das sind sehr intensive, viel intensivere Situationen als jetzt durch so ein Buch, weil man liest es nicht alleine, man muss irgendwo hingehen und da können wir sozusagen Situationen generieren, in denen man wirklich, ich glaube, man nennt es immersiv, also in denen man sozusagen vollständig eingebunden ist in die Situation und quasi wirklich mit den ganzen Sinnen, mit der ganzen Wahrnehmung nachvollziehen kann, was Desintegration vielleicht auch als Erfahrung bedeutet. So ein Buch ist aber einfach viel dauerhafter. Man kann sich vorstellen, wie etwas, wo die Leute nicht mehr so ohne weiteres drumherum kommen und dann auch noch in einem Verlag wie Hansa. Ich glaube, dass das ein konsequenter Schritt ist, vielleicht um auch sowas wie dieses Kapitel auf eine Art von dem Aufschlag Desintegration erstmal abzuschließen.
Du schreibst schon in der Einleitung von Desintegriert euch sehr klar, dass du wenig Biografisches von dir erzählen wirst, dass dies also keine Biografie ist. Warum diese Klarstellung?
Naja, ich argumentiere, dass die Biografisierung der Minderheitenpositionen, die ich mir in dem Buch angucke, vor allem die jüdische und die migrantische, wobei migrantische nur ein anderes Wort für muslimische im Moment ist, dass diese zwei Positionen ganz stark, wenn sie künstlerisch arbeiten, inhaltlich arbeiten, zurückgeführt werden auf ihre biografischen Aspekte. Das ist bei nicht-migrantischen, nicht-jüdischen Stimmen anders. Ich erlebe selten, dass ein deutscher Autor, eine deutsche Autorin ohne Bindestrich-Identität so stark biografisiert wird. Und das bedeutet im zweiten Schritt auch auf eine Art die sozusagen Abschwächung der inhaltlichen Argumentation. Wenn die Person biografisch irgendwie mit dem Thema zu tun hat, dann versteht man auch, warum dieser Inhalt auf diese Weise mit dieser Vehemenz behandelt wird. Und dann ist schon nicht so schlimm, dann hat man es schon irgendwie eingeordnet.
Wenn du dir also jüdische Positionen anguckst und wenn du die öffentliche Wirkung und Wahrnehmung von Juden und Jüdinnen in Deutschland beschreibst, dann ist so ein ganz zentraler Begriff, der da immer auftaucht, der des Gedächtnistheaters. Ein Begriff, der von dem Soziologen Bodemann bereits 1996 geprägt wurde. Und nachdem Juden eben eine ihnen zugewiesene Rolle in diesem Gedächtnistheater spielen, welche Rollenerwartungen werden denn da gestellt und wie werden die umgesetzt?
Naja, zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die symbolische Rolle, die Juden in der Öffentlichkeit zugewiesen bekommen oder die sie einnehmen können, nicht von jüdischer Seite aus entwickelt worden sind, sondern eher von der Seite der deutschen Gesellschaft, die ein Bedürfnis nach Selbstinszenierung hat. Selbstinszenierung ist vielleicht erstmal ein neutraler Begriff. Man inszeniert sich immer selbst in der Öffentlichkeit. Niemand wüsste das besser als ein Künstler sozusagen. Und gleichzeitig ist die Selbstinszenierung der Deutschen, läuft auf das hinaus, was Eike Geisel, ein Polemiker aus den 90er Jahren, die Wiedergutwerdung der Deutschen genannt hat. Also die jüdische Seite muss sozusagen in der symbolischen Inszenierung der Erinnerung die Selbstaufwertung, Selbstläuterung der Deutschen bestätigen. Und die Frage, die ich mit dem Buch und auch mit den Arbeiten im Gorki-Theater gemeinsam mit Sascha Meiner-Salzmann und unseren Freundinnen und Freunden gestellt habe, ist, warum spielen wir da eigentlich mit? Weil von deutscher Seite ist völlig klar, warum das ein wichtiges Bedürfnis ist und warum es auch irgendwie Sinn ergibt, sich das so zurechtzulegen, aber von jüdischer Seite ist schon die Frage, warum spielen wir dabei mit, wenn Deutsche ihre eigene Läuterung inszenieren?
Und was würdest du sagen, sind so Antwortmöglichkeiten darauf?
Naja, also sozusagen das eine ist, glaube ich, ganz banal, das, was Gesellschaften immer bereitstellen, um Leute, sagen wir mal, für sich zu begeistern. Und das ist soziale und materielle Anerkennung. Also soziale Anerkennung heißt sowas wie, ah ja, du bist also ein Jude, ich sehe dich. Das, was du tust, kann ich wahrnehmen, darüber berichte ich gerne in meinen Medien und so weiter und so fort. Und materielle Anerkennung bedeutet Geld. Das ist, glaube ich, das eine. Das ist aber sozusagen, sobald man sich anguckt, was bedeuten diese zwei Aspekte eigentlich, da wird schon klar, dass der Mangel oder das Aufs Spiel setzen von sozialer Anerkennung für Menschen eine sehr große Bedrohung bedeutet. und also eine sozusagen existenzielle Bedrohung. Wenn ich gesellschaftlich nicht anerkannt werde als das, was ich sein will oder das, was ich mir von mir selber vorstelle, dann habe ich ein Problem. Und da, glaube ich, gibt es eine sozusagen Schwierigkeit, die erst jetzt in der jetzigen Generation von Jüdinnen und Juden und vor allem auch in der Situation, in der die Gesellschaft mit einer sehr aktiven, sehr selbstbewussten migrantischen, postmigrantischen Gruppe ist, dass nämlich man einen alternativen Anerkennungsraum bereitstellen kann. Plötzlich wird es möglich, an so Orten wie dem Maxim Gorki Theater, was ja für dieses postmigrantische Konzept steht, andere Formen von Anerkennung bereitzustellen, die eine Distanzierung vom Gedächtnistheater, was ja auch ein Integrationstheater ist, ermöglichen.
Jetzt wird ja in der ganzen Welt die deutsche Erinnerungskultur immer wieder sehr lobend hervorgerufen und eben auch die Geschichtsaufarbeitung. Aber trotz dieser angeblich so erfolgreichen Geschichtsaufarbeitung müssen wir auch seit Jahren zusehen, wie offensichtliche rechte Positionen wieder gesellschaftsfähig werden, wieder akzeptabel werden. Welche Zusammenhänge siehst du denn da?
Naja, das ist ja schon ein eklatanter Widerspruch, der ein bisschen darauf verweist, dass dieses Selbstbild der Erinnerungsweltmeister, der bewältigten Vergangenheit und so weiter nicht funktioniert. Irgendwas knirscht da, irgendwas hat da nicht auf die gleiche Weise funktioniert, wie wir es gehofft haben. Ich würde sagen, ein weiterer Ausdruck dieses Erinnerungsweltmeistertums hat sich ja sozusagen in den Weltmeisterschaften, also Fußball, geäußert 2006, die Vehemenz, mit der man gesagt hat, so jetzt haben wir so lange erinnert, jetzt können wir auch mal wieder die Fahnen schwenken. Diese ganze Idee der Erlösung durch Erinnerung, also der Rechtfertigung der eigenen Normalisierung in Deutschland durch Erinnerung, geht eigentlich zurück auf eine Rede von Bundespräsident Weizsäcker 1985, wo er sagte, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit. Ist faktisch falsch. Die Deutschen wurden nicht befreit, sie wurden besiegt zum allergrößten Teil. Aber was er damit sagen wollte, und wenn man sich die Rede nochmal genau anguckt, dann sieht man es auch, ist, bei den Juden heißt das Geheimnis der Erlösung Erinnerung und wir wollen sozusagen dieses Geheimnis auch für uns, deswegen erinnern wir uns jetzt. Also was da im Selbstbild abläuft, das ist relativ deutlich, glaube ich. Interessant ist, dass gleichzeitig etwas aus dem Blick gerät. Und aus dem Blick gerät die Kontinuität von nationalsozialistischen Gedanken und nationalsozialistischen politischen Einstellungen, die sich ja gar nicht nur auf die Nazizeit beschränken, sondern die ja viel, viel länger schon dauerten und die bis in die Gegenwart politisch aktivierbar sind. Ich nenne das neovölkisches Denken, also dieses ganze Denken in ethnischen Kategorien, in Homogenität, in der Vorstellung, dass es eine gewisse Ruhe braucht und vor allem eine bestimmte kulturelle Dominanz, die man selber auch einsetzen sollte, weil wir haben ein Recht auf dieses Land, das lassen wir uns nicht wegnehmen und so weiter. Das sind alles Gedankenkonzepte, die sind sehr spezifisch auf die deutsche sozusagen politische Situation zugeschnitten, die lassen sich nicht so ohne weiteres nur mit so europäischen rechten Tendenzen erklären. Das ist in allen anderen Ländern auch anders. Ich würde sagen, dass da eigentlich eine sozusagen neovölkische Kontinuität im deutschen Kontext auftaucht. Und dafür müsste man ein analytisches Instrumentarium haben, um das zu verstehen. Solange man selber aber als absolute Grundlage für das Selbstbild sagt, Deutschsein bedeutet nicht Nazi sein und Deutschsein bedeutet nicht antisemitisch sein, wenn das sozusagen unhintergehbar ist, und so ist es im Moment der Fall, dann bin ich nicht in der Lage, sowas wie die AfD in ihrer Kontinuität wahrzunehmen. Und dann denke ich wirklich, na, das sind halt frustrierte Deutsche, die sagen jetzt Heimat nur, weil die irgendwie sich zu Hause fühlen wollen. Nein, das ist ein systematisches Konzept, was dahinter steht, eine systematische sozusagen Begehrensstruktur. Und die müsste man eigentlich wahrnehmen.
Jetzt stellst du also diesen Begriff des Gedächtnistheaters in dem Buch, in Das integriert euch, den Begriff des Integrationstheaters gegenüber. Was ist denn dieses Integrationstheater und welche Rollenerwartungen gelten denn da?
Ja, also ich würde sagen, ich stelle dem Gedächtnistheater den Begriff des Integrationstheaters bei. Also sozusagen, ich probiere dieses Konzept von Bodemann zu erweitern auf die Funktionalisierung, die symbolische Bedeutung, die migrantische oder muslimische Seite in Deutschland hat, postmigrantische Seite. Das Interessante in beiden Fällen ist ja, dass die Menschen, die da angesprochen werden, zum Teil in der zweiten, dritten, vierten Generation in Deutschland leben. Übrigens die jüdische Community, und das ist was immer aus dem Blick gerät, ist zu 95% migrantisch. Das ist interessant darum, weil man über Juden nie nachdenkt als Migranten. Die Juden gehören zu Deutschland und zwar schon seit 2000 Jahren. Eine jüdisch-christliche Tradition. Das ist empirisch für die Gruppe der Juden ja erstmal nicht der Fall. Empirisch ist die Gruppe der Juden ja genauso migrantisch oder zu 95% so migrantisch wie die migrantische Gruppe, hat aber eine ganz andere symbolische Funktion. Die symbolische Funktion der migrantischen Gruppe ist vermutlich eher sowas wie über die Funktion des guten Migranten, den Integrationsbambi zu erhalten und dann zu bestätigen, dass die deutsche Gesellschaft eine offene Gesellschaft ist. Aber andererseits, und das ist anders als beim Gedächtnistheater, über die Negativzuschreibung der Frauenverachtung oder des Terrorismus oder der Demokratiefeindlichkeit eine Form von Negativfolie bereitzustellen, die für die deutsche Gesellschaft es ermöglicht, sich selber davon abzugrenzen. Ein schönes Beispiel war Bundespräsident Steinmeier am 3. Oktober letzten Jahres, wo er eine Rede zum Tag der deutschen Einheit gehalten hat und meinte, diese AfD, also sagte nicht AfDler, er sagte, es gibt auf der einen Seite neue Mauern, also die Mauer ist gefallen, es gibt neue Mauern aus Angst, Wut und Frustration, Klammer auf AfD, Klammer zu, und gleichzeitig sollen mal die neuen Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, zusehen, dass sie nicht Antisemitismus, Rassismus und Frauenverachtung mitbringen. Deutschland ist ein anti-antisemitisches, antirassistisches Land. Ich dachte mir so, wow, das ist schon nicht schlecht. Ja. Die AfD ist gerade vor einer guten Woche in den Bundestag gewählt worden, in bislang unerreichter Stärke für eine rechte völkische Partei nach 45. Sozusagen, wo genau ist Deutschland jetzt gerade ein anti-antisemitisches, antirassistisches Land per se? Ja, es gibt offensichtlich riesige Probleme hier. Aber der einzige Ort, an dem der Bundespräsident diese Probleme sieht, ist bei den Geflüchteten. Und die ruft er dann auf, das zu machen. Das ist klassisches Integrationstheater. Das ist die Konstruktion der eigenen Gutheit gegen die sozusagen bösen Migranten, die ganze Problematik mitbringen.
Und da kommt vielleicht auch ja diese deutsche Normalität, die du ja auch ganz stark kritisierst, mit ins Spiel, dass eben die Wiedergutwerdung zu so einer Normalität geworden ist. Aus diesem Integrationstheater raus kommt man vielleicht mit der Desintegration. Desintegriert euch steht ja schon als Aufforderung so im Titel deines Buches. Gibst du da noch konkretere Handlungsaufforderungen, wie so ein Desintegrationsprozess ablaufen soll?
Ja, genau. Also das Buch ist auf eine Art die Summe unterschiedlicher Arbeiten, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgeführt haben, sowohl bei Yalta, bei dem Magazin, als auch am Maxim-Gorki-Theater. Das Buch hat einen starken Fokus auf so kulturelle, künstlerische Arbeiten, Sachen, die schon vorhanden sind. Ich behaupte mit diesem Buch nicht, ich erfinde da was neu, sondern eher, ich mache mit diesem Konzept eine Art gegenkulturelle Strömung, subkulturelle Strömung sichtbar, die es schon seit 70 Jahren in Deutschland oder sagen wir mal seit 50 Jahren in Deutschland gibt. Und das war eine total schöne Reise, sich auf den Weg zu machen und zu gucken, was gab es eigentlich vor Kanak-Attack in den 90ern? Wo ist Hip-Hop entstanden? Was haben Jüdinnen und Juden ab den 50er, 60er Jahren in Deutschland so gedacht und geschrieben? Wo taucht die Figur der Rache auf? Wo taucht die Figur der Wut, der Weigerung auf? Also alles sozusagen Gegenpositionen, die so ein bisschen mit den Rollenbildern auch brechen, die normalerweise zur Verfügung stehen oder die Menschen normalerweise für sich einnehmen. Das heißt, ich habe einen starken Fokus auf so kulturelle Themen. Ich glaube, das ist auch sinnvoll in einer Situation, in der in Deutschland Zugehörigkeit ganz stark über Kultur verhandelt wird, schon auch traditionell schon. Solange wie Deutschland kein einheitlicher Staat war, war Deutschland vor allem eine einheitliche Kultur. Und deswegen ist bis heute dieser Begriff der Leitkultur auch viel weniger harmlos, als er scheint, weil die Frage der Zugehörigkeit schon traditionell immer über Kulturzugehörigkeit verhandelt wurde. Gleichzeitig ist das Buch ein Aufschlag und sozusagen möchte oder hofft auch darauf, dass es andere Leute gibt, die das dann für jeweils ihre eigenen Felder und ihre eigenen Räume weiterdenken und überlegen, was könnte Desintegration dann eigentlich bedeuten. Da habe ich nicht den Anspruch, also alle möglichen Dinge abzubilden, sondern nur die, mit denen ich mich auskenne. Und habe das Buch ja auch als einen genussvollen, vielleicht auch witzigen, polemischen Text geschrieben, der einem Spaß machen soll und wo man irgendwie denkt, ach krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder noch gar nicht gedacht.
Ja, weil du gerade von Zugehörigkeit gesprochen hast, Für wie wichtig schätzt du denn die Frage nach der eigenen Identität für diesen Desintegrationsprozess ein? Also die Frage, was heißt es denn für mich, jüdisch zu sein? Was heißt es für mich, deutsch zu sein?
Naja, also ich unterscheide in dem Buch grundlegend zwischen Position und Identität. Ich würde sagen, Position ist das, was dir gesellschaftlich zugeschrieben wird, und das ist häufig ziemlich einseitig. Zumindest, wenn man jetzt von der Minderheitenposition aus denkt, dann ist die zugeordnete Identität zur allerhöchsten Wahrscheinlichkeit, entspricht die nicht der Komplexität der Identität, die du selber hast. Identität selber ist was sehr Mehrstimmiges und was sich sehr stark bewegt. Ich bin zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein sich wechselndes Mischungsverhältnis von Dingen, die mich ausmachen. Ich würde sagen, die Frage der, also Identität wird stark verfestigt verhandelt im Moment. Also sprich, wir verhandeln Identitäten so, als wären sie fix. Und das ist, glaube ich, ein Verlust. Ich glaube, wir müssen schon verstehen, dass sich mit Identität nur sehr bedingt Politik machen lässt. Gleichzeitig ist die Ebene der Positionierung, also der Tatsache, dass man immer wieder festgeschrieben wird auf eine bestimmte Position, eine Sache, mit der man sehr gut Politik machen kann, weil darauf die Konstruktion des politischen Raumes beruht. Wir sind X, ihr seid Y, wir wollen das und das, ihr nicht, so machen wir jetzt Politik. Das ist sozusagen die Kodierung dieses Raumes. Das heißt, ich würde dafür plädieren, die Identität quasi zu befreien von der Last ihrer sozusagen Festsetzung im politischen Raum, und würde sagen, dieses Spiel müssen wir eigentlich wieder viel stärker spielen. Es ist völlig in Ordnung, heute das eine und morgen das andere zu sein. Der Begriff der Identitätspolitik ist sozusagen auf eine Art Full Circle jetzt zurückgekommen über diese ganzen rechten Aneignungen, vor allem in den USA, aber auch in Europa, wo ein Konzept, was Linke für eine Weile für ein richtig gutes Konzept gehalten haben, plötzlich als ein extrem gefährliches Konzept auch sichtbar wird.